und herzlich willkommen zu Tanzen kann man auch auf Brause. Heute gibt es die 138. Folge mit dem 101. Interview, das durfte ich mit Tanja führen. Und ich habe mir ein neues Gerät gekauft, das ist heute gekommen. Und ursprünglich hatte ich mir vorgenommen, das Intro und das Outro in einem durchzusprechen. Da wäre ich nämlich nach 10 Minuten durch mit dem ganzen Kram. Jetzt bin ich schon eine Stunde dabei, weil ich nicht weiß, wie das Gerät bedient wird. Viele Knöpfe, viele blinkende Lichter, was ich super finde. Ja, ich weiß leider immer noch nicht so richtig, wie das funktioniert. Aber gut, irgendwann komme ich da vielleicht auch nochmal hinter. Und dann wird es auch ein bisschen schneller. Jetzt möchte ich gleich Feierabend machen. Bevor ich Feierabend machen kann, habe ich noch drei Mails, die ich bekommen habe. Da möchte ich kurz drauf eingehen. Anne hat mir geschrieben. Vielen, vielen Dank, liebe Anne. Ich bin da noch nicht zugekommen, das zu beantworten. Jetzt weißt du warum, weil ich mit diesem Gerät rumspielen musste. Es ist so peinlich. Naja, ich werde dir antworten. Ich freue mich drauf und vielleicht darf ich ja auch deine Nachricht dann in der nächsten Woche vorlesen. Nimm es mir nicht übel, dass ich das jetzt heute nicht mache. Dann habe ich einen Kaffee bekommen von Petra. Petra bedankt sich nämlich, dass ich ihre Nachricht von letzter Woche, da hat sie mir ja auch schon mal einen Kaffee ausgegeben, dass ich die so nett vorgelesen habe, die Nachricht. Ja, Petra, wir können das jetzt bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag so durch weiterführen. Aber ich glaube, wir belassen das jetzt mal dabei. Vielen Dank. Und dann habe ich noch eine Nachricht bekommen von Michael. Michael, vielen Dank. Du wolltest im Podcast nicht genannt werden. Das mache ich jetzt auch nicht. Habe ich, glaube ich, gerade, ne? Naja, ich erzähle aber nicht, was du mir geschrieben hast, denn das geht niemandem was an und ich werde anständig darauf antworten noch. Versprechen. Versprochen. Ich habe mich versprochen, denn ich werde es dir versprechen. Ich habe es dir versprochen. Ihr wisst, was ich meine. So, jetzt zu Tanja. Tanja hat ein Thema mit Alkohol, das ich bisher so in diesem Podcast noch nicht kannte. Tanja war nämlich eine Quartalstrinkerin. Ziemlich tragisch, wochenlang gar nichts und dann volle Lotte bis zum geht nicht mehr. Und das ist wirklich traurig, was sie da zu erzählen hat. Aber Tanja wäre nicht Tanja, wenn sie es nicht geschafft hätte, sonst wäre sie nämlich auch nicht in diesem Podcast gelandet. Freu dich also drauf, was Tanja zu erzählen hat. Unter anderem war sie 18 Wochen in einer Entzugsklinik, in der es nicht nur um Alkohol, sondern in erster Linie um Depression ging. Und das hat ihr, glaube ich, echt den Arsch gerettet. Bleib am besten bis zum Schluss dran, denn da erzähle ich als mein eigener Sponsor noch ein bisschen was über die Black Friday Week, die jetzt auch bei mir angefangen hat. Und ich erzähle dir, was es in der kommenden Woche zu hören gibt. Und wenn ich mich jetzt beim Intro und beim Outro anders anhöre, dann liegt das eben nicht an meinem Mikrofon, denn das ist das Richtige, sondern an diesem neuen Gerät, das ich mir gekauft habe, das wirklich beeindruckend aussieht und bei dem ich nochmal rauskriegen muss, wie man das wirklich bedient. Am Ende ist es ja so wie mit der Nüchternheit, da muss man auch erstmal lernen, wie man damit umgeht. Und wenn man das dann weiß, dann hat man ein tolles Leben. Und wenn ich weiß, wie ich mit dem Gerät umgehen kann, habe ich vielleicht auch einen tollen Sound. Wer weiß. Und jetzt genug mit dem Gequatsche. Lehn dich zurück, ruckel die Kopfhörer zurecht. Hier kommt Tanja. Hallo, liebe Tanja.
Hallo, Kai.
Ich freue mich, dass wir sprechen. Du bist auch über die liebe Gabi zu mir gekommen.
Richtig.
Und hast auch erst nach dem Aufruf von Gabi überhaupt meinen Podcast kennengelernt. Wie kann das denn sein? Sag mal.
Ja, wundert mich tatsächlich auch, weil mich das Thema, du lachst, das Thema tatsächlich wirklich, nun auch selbstverständlich beschäftigt und aber auch wirklich interessiert, auch im Nachhinein.
Ja, im Nachhinein hieße ja, dass du mit dem Thema schon komplett abgeschlossen hast.
Das wäre schön.
Das ist, ich glaube, mit dem Trinken ist das so wie beim Golf, ja, wenn jemand sagt, jetzt kann ich's. Ja. Das ist ja der kürzeste Golferwitz. Und ich glaube, das Thema Trinken beschäftigt einen mehr oder weniger sicherlich, wenn man damit mal ein Problem hatte, ein Leben lang.
Ja, garantiert.
Also gut, man muss sich nicht immer damit auseinandersetzen, aber es wird halt immer irgendwie da sein, das Thema. Erzähl mal ein bisschen was über dich, liebe Tanja.
Ja, gerne. Ich bin 49, ja, lebe gerade in Scheidung, habe drei zauberhafte Töchter. Die Große wird am Samstag 25, die Mittlere ist 21 und die Kleine 12. Quatsch, 13, seit August. Ja, habe einen Hund, lebe auf dem Land, komme aus Schleswig-Holstein. Und ja, und war gerade 4 Monate zur Reha. Genau, am 30. Mai bin ich abgeflogen und am 2. Oktober wieder hier angekommen.
Ja, also noch relativ frisch raus aus der Reha.
Ja.
Hast du selber für dich entschieden, dass eine Reha das Richtige für dich ist, oder wie bist du dazu gekommen?
Da musste erst ziemlich viel passieren, tatsächlich. Ich habe 2021 im Mai eine Entgiftung gemacht. Ja, was für mich ja als solches vielleicht nicht das Richtige war, weil ich tatsächlich dieser typische Quartalstrinker bin. Das heißt, so 3 Wochen ohne, das war für mich ja in Anführungsstrichen Pillepalle. Also das hat mich jetzt nicht sonderlich gestört. Gar nichts zu trinken, war auch nicht entzügig. So, und wenn man diese 3 Wochen dann gemacht hat und einem da gesagt wird, eine Langzeitreha wäre gut, und man aber gedacht hat, die 3 Wochen habe ich ja locker geschafft, habe ich das da nicht so gesehen. Und es schien für mich auch unmöglich, unter den Umständen mit meiner Tochter und na, ich glaube, diese Frage, die sich ganz viele stellen, wie soll das funktionieren? Und für mich war immer die klare Aussage, das geht ja gar nicht.
Mit einem schulpflichtigen Kind zu Hause, um das du dich
Genau.
eigentlich kümmern müsstest, aber wenn du selber nicht da bist, ist das ein Thema.
Ja. Genau, da hatte ich Probleme mit. Und natürlich auch, da braucht man nicht drum rumreden. Man ist ja nicht einfach so mal weg. Es fängt dann an, was sagen die Freunde, was sagt die Familie. Gerade Dorfleben ist dann natürlich auch so ein Thema, ne? Was denken die wohl von einem? Aber da musste schon ziemlich viel passieren, damit ich diesen Schritt gehe.
Da kommen wir natürlich gleich zu. Das ist ja ganz, ganz wichtig und du kannst dich noch sehr gut daran erinnern, weil es noch so frisch ist.
Ja.
Erzähl doch mal, wie ging denn das los mit der Trinkerei bei dir? Wahrscheinlich hast du ja nicht angefangen und warst gleich voll auf Alkohol.
Nee. Naja, angefangen hat das, ich glaube, wie bei jedem anderen auch. Alkohol ist eine Gesellschaftssache. Das fing an mit Partys im jungen Alter. Also bei uns wurde immer viel getrunken. Dieses, naja, dieses typische, naja, auch dieser Gruppenzwang, viel gefeiert, hab immer viel Spaß gehabt und war, ja, auch bis ich dann ja Mutter wurde, also das war für mich immer klar, dass es da wirklich null Alkohol gibt. Das stand für mich auch nicht zur Frage. Und da waren die Probleme auch noch nicht da. Also das war da kein großes Problem, da dann aufzuhören zu trinken.
Da warst du Anfang 20 denn, ne?
Genau richtig, bei meiner ersten Tochter, richtig.
Und dann, also 27 und die zweite ist 23.
25 wird
25.
die große und die zweite ist 21.
Ah, okay. Okay. Wann war das denn so, dass du für dich festgestellt hast oder jemand anderes für dich festgestellt hat, dass du möglicherweise anders trinkst, als es, jetzt hätte ich fast gesagt, gesund ist, ja.
Ja.
Darf man ja nicht mehr sagen.
Nee.
Also, dass du anders bist als die anderen Kinder, so möchte ich mal sagen.
Ja, gut, nee, als die anderen Kinder nicht. Da taten wir uns, da haben wir eigentlich alle, da haben wir alle an einem Strang gezogen, sag ich mal. Also so, wenn ich immer ein Datum oder eine Zeit nennen müsste, wollte oder so, würde ich sagen, das war so 2015.
Was ist
Ungefähr
da
da.
passiert?
Ja, kann ich das erklären? Also da ist privat so einiges im Argen gewesen und habe da tatsächlich festgestellt, dass der Standpunkt bei meinem Mann nicht der war, den ich mir gerne gewünscht hätte.
In Bezug auf Alkohol?
Nee. Nee, in Bezug auf mich.
Ja, okay.
Und da die Prioritäten irgendwie anders gesetzt waren und wir beide hätten zusammenhalten müssen und wie gesagt, er seine Prioritäten da aber anders gesetzt hat. Das Leben, wie ich zu dem Zeitpunkt gelebt habe, war tatsächlich von Alkohol geprägt. Also es war, es haben da alle getrunken. Das war ein Leben auf dem Hof. Mhm. Und ich habe immer gesagt, wir waren so wirklich, da war ständig Tag der offenen Tür, es kamen die Leute rein und raus und ohne Alkohol lief da halt gar nichts.
Mhm. Bist du denn so eine richtige Bauersfrau oder wie kann ich mir das vorstellen? Nicht.
Nein, nee, so nicht. Also es ist jetzt mittlerweile ein ehemaliger Hof. Mhm. Aber ja, also wie ich da hingezogen bin, waren da schon noch Tiere, aber da war ich jetzt nicht großartig involviert. Aber das Leben ist da halt, tickt da halt so ein bisschen anders, ne? Und es war auch, ich möchte sagen, fast so eine reine Männerdomäne. Es waren überwiegend männliche. Also mit denen konnte ich und musste ich dann auch irgendwie mithalten. Und das ging halt tagtäglich.
Das heißt, die kommen vorbei und dann gibt es erstmal Bier oder gibt es auch Schnaps? Gab es auch Schnaps dazu?
Gerne Whisky.
Okay. Mhm. Und das Tag ein, Tag aus?
Ja, so kann man das schon sagen.
Wow, ich kenne das von meiner Schwester damals. Die sind in so ein Neubaugebiet gezogen hier in Hamburg. Da war alles relativ dicht beieinander. Und jeden Tag kamen da irgendwelche Leute vorbei. Peter!
Ja, so ungefähr. Genau, ja, so kannst du dir das vorstellen. Also es gibt es auch noch eine ganz witzige Anekdote, da war ich mit meiner letzten Tochter schwanger und stand in der Küche im Schlafanzug, das war irgendwie ein Sonntag oder so und da gibt es ja dann auch den Frühschoppen und einer der Kollegen war dann auch schon drin und bei uns war permanent eigentlich die Küchentür auf und mein Mann war draußen und wie gesagt, ich war am Abwaschen und dann kam auch ein junger Mann rein und zog sich die Schuhe aus, ging durch, setzte sich hin und ich habe mich schon gefragt, wer das so ist. Und mein Mann kam dann rein, fragte ihn, ob er ein Bier möge und ging nach hinten und ich bin hinter ihm hinterher. Und da sag ich, wer in Gottes Namen ist denn das? Und er sagt, das weiß ich doch nicht. Ich dachte, du kennst den. Ja, und so muss man sich das vorstellen. Es fiel dann schon gar nicht mehr auf. Wir wussten nachher seinen Namen, aber letztendlich gekannt hat er uns nicht. Und gut, und das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist dann natürlich auch so ein Punkt, wo ich dann sage, möchte ich das überhaupt so, ne?
Und das ging ja wahrscheinlich über viele Jahre und also bei meiner Schwester zum Beispiel habe ich auch immer gefragt, wieso kommen die immer verdammt immer alle zu euch, ja? Bei denen war nämlich nie was los, bei den Nachbarn und alle kamen immer zu meiner Schwester und ihrem Mann und ich weiß nicht, wahrscheinlich, weil der immer einen Kasten Bier da stehen hatte.
Ja, das kann man sein.
Da musste auch keiner was bezahlen. So.
Nee, richtig. Ja, aber so war es tatsächlich. Ne? Und die konnten da mit Sicherheit durchaus besser mit umgehen. Und ich so als, ich sag's mal in Anführungsstrichen, zartes Persönchen da, also gut, Respekt, was ich da trinken konnte, das war schon eine Hausnummer. Ne? Und irgendwann, das ging so in einem über. Ne?
Also sahst du dich eher mehr oder weniger verpflichtet, dabei mitzutrinken dann.
Ja, ich habe auch gern getrunken, also das wäre gelogen.
Okay, verstehe, ja. Okay, und da hat dein Mann, warum auch immer, die Prioritäten, also hat dich hängen lassen?
Ja, sehe ich so.
Okay. Und da hast du dich dann in den Alkohol geflüchtet oder wie war das dann?
Genau, also ich habe jetzt auch in der Reha, in der Therapie, wird ja viel gesprochen, das war auch die beste Entscheidung, die ich machen konnte, auch viel über mich gelernt, wann und warum trinke ich eigentlich und warum habe ich getrunken und das war tatsächlich eine Flucht. Na, ich wollte das, deswegen auch dieses Verständnis jetzt durch die Reha, dieses Quartalstrinken, ne? Also das ging ja dann mal 3 Wochen, mal nur 2, auch manchmal nur 1. Es kam immer drauf an, wenn es mir gut ging, dann war auch kein Problem. Und ich war eigentlich immer jemand, der gesagt hat, oder wenn ich gefragt wurde, wie geht's dir, dann, man hörte selten ein, nicht so, oder eigentlich ging es mir immer gut. Oder wie gesagt, eigentlich geht es mir gut.
Ja.
Bin da nie groß mit rausgekommen. Und das staut sich dann natürlich auf. Und dann kommt so der Tropfen, der das was zum Überlaufen bringt. Und dann habe ich getrunken und dann konnte ich auch durchaus eine Woche durchtrinken.
Und wie hast du das dann gemacht? Also hast du da morgens schon angefangen zu trinken oder zum Abend hin?
Nee, in harten Zeiten. Also gerade so, wenn das diese Wochenphasen waren, dann habe ich auch morgens schon getrunken.
Mhm. Wow. Wie hast du das mit deiner Tochter hinbekommen? Oder mit deinen Töchtern? Die waren ja wahrscheinlich alle noch zu Hause dann, ne? Oder?
Nee, dadurch, dass die kleinste Tochter ist von meinem Nochmann. Mhm. Und die beiden Großen sind vor meinem Ehemann davor.
Ah, okay.
Genau. Verstehe. Und die waren schon nicht mehr im Haus. Mhm. Also ganz am Anfang die Mittlere noch. Also die haben es, also gerade die Mittlere hat es sehr wohl gemerkt und gewusst. Hat auch viel die Gespräche mit meinem jetzigen Mann geführt. Und die Kleine hat es am Anfang natürlich noch nicht so mitgekriegt, aber irgendwann schon. Komischerweise war ich so diese funktionierende Alkoholikerin. Also es war ja nicht so, dass ich mich dann morgens irgendwie habe vorlaufen lassen und da nichts mehr hingekriegt. Das hat halt alles noch geklappt. Ne? Nur es war halt nicht so übersehend, dass ich getrunken habe.
Mhm. Und dann hast du phasenweise sehr viel getrunken und dann eine Zeit lang gar nichts.
Genau. Und dann war ich auch der Gesundheitsapostel hoch 3. Und das war natürlich auch für meine Eltern so eine Sache, ne, ich kann es ja selber verstehen, die haben es halt nicht verstanden. Ne, die haben gesagt, du weißt doch, wie schädlich das ist, warum machst du das?
Hm. Ja, also das ist interessant, weil in den Gesprächen, die ich bisher geführt habe, 100 an der Zahl, ja, 100 Interviews. Du bist jetzt das 101. Interview, das ich führe.
Ui.
Ja, da waren eigentlich, ja doch, da waren alle, die mehr oder weniger regelmäßig getrunken haben, also jeden Tag, jeden zweiten, jeden dritten, nur am Wochenende so, aber dieses über längere Zeit dann gar nicht und dann wieder so volle Lotte, das kenne ich gar nicht.
Nee, das ging ganz gut.
Klar. Quartalssaufen, ja. Ehrlich gesagt, da bin ich bei deinen Eltern, ja, ich verstehe das auch nicht. Wie funktioniert das? Wie ist das? Wachst du denn morgens auf und sagst, oh, jetzt habe ich keinen Durst? Oder
wie? Nee, also ich wurde dann, also es steigert sich ja, ne? Am Anfang geht das so. Ich sag mal, wenn du jetzt mal eine Woche so als Limit nimmst, dann geht das so, aber irgendwann macht der Körper so nach einer Woche auch nicht mehr mit. Also dann ist irgendwie Schluss und dann bist du auch im Eimer dann, ne?
Okay.
Und und dann war herzlichen Dank an meine Eltern wirklich, die immer zu mir gestanden haben und mich da auch nie verurteilt haben. Die haben mich dann wachgerüttelt und weil sie sich auch wahnsinnig viel mit diesem Thema beschäftigt haben. Am Anfang wurde noch geschimpft, das wurde nachher nicht mehr, was für mich kein Freifahrtschein war, aber das Verständnis war halt da und haben mich dann wachgerüttelt, ich mich selber dann auch, ja, und dann ging das plötzlich von einem Tag auf den anderen. Deswegen, für mich ist es genau andersrum, dass das Verständnis, also das Verständnis schon da, aber dass ich das so überhaupt nicht nachvollziehen kann, wenn ich in irgendwelchen Foren lese, ein Tag ohne. Ne, das ist für mich so, dass ich sage, naja, mein Gott, ein Tag. Oder heute 7 Tage ohne, da habe ich mir gedacht, nun gut. Das war für mich kein Maßstab.
Verstehe. Was war denn so zu der Zeit die längste Phase, die du dann nicht getrunken hast?
Also kurz vor der Reha oder?
Ja, also ab 2015 bis jetzt in die Neuzeit.
Da ist der Hund.
Ah, jo. Dann muss ich meine Katze mal reinlassen. Dann können die sich noch ein bisschen.
Ist gut, jetzt aus. Gut.
Egal.
Ich denke so 2-3 Wochen.
Okay. Das war so die Zeit. Und dann verstehe ich natürlich, dass du das nicht nachvollziehen kannst, wenn sich jemand dafür feiert. Das sind aber dann immer die Menschen, die vorher regelmäßig getrunken
genau,
haben.
Genau.
Jeden Tag, ja.
Ja. Und, also es war ja selbst in der Klinik, wir waren ja gut so um die 100 Patienten. Ich muss auch tatsächlich sagen, ich glaube, da war ich die Einzige, die auf diese Art und Weise getrunken hat.
Ja.
Ich glaube, die Erkenntnis ist dann auch sehr schwer, sich einzugestehen, ich bin Alkoholiker.
Weil du ja weißt, dass du längere in Tüdelchen Zeit nicht trinken kannst und damit gut klarkommst.
Genau.
Und was war es denn immer, was war immer der Auslöser, dass du denn doch wieder getrunken hast? Weil du ja wahrscheinlich in der Zeit auch gemerkt hast, okay, mein Körper erholt sich.
Tatsächlich die Probleme mit meinem Mann.
Okay.
Ja.
Die dann dazu geführt haben, dass du wieder getrunken hast, um die Probleme zu vergessen.
Genau, das wegzuspülen. Ne?
Ja. Und waren denn zu der Zeit auch noch, gingen die Leute da bei euch auch noch ein und aus?
Ja, bis zum Schluss.
Okay. Seit wann seid ihr getrennt?
Anfang letzten Jahres hat er sich von mir getrennt.
Okay.
Also Thema war da tatsächlich Alkohol. Und das Problem war aber, dass er selber sehr gerne trinkt und dann halt auch täglich. Und ich halt diesen Gang gegangen bin, er in meinen Augen selber ein Alkoholproblem hat, aber das halt nicht so sieht. Und wie ich aus dem Entzug kam, ging es natürlich zu Hause fröhlich weiter. Dass ich da nicht abstinent bleiben konnte, war mir eigentlich klar und den Ärzten im Krankenhaus auch.
Oh, ist natürlich ätzend, ne? Wenn kommst du aus so einer Entgiftung und weißt, im Grunde genommen trittst du gleich wieder voll in die Scheiße da.
Ja, gut, es wird ja dann immer auch in der Klinik davon gepredigt, alkoholfreie Zone, das sah mein Mann halt anders.
Und hat dein Mann denn gewusst, dass du ein Problem hast? Oder?
Ja, in seinen Augen. Also
du hast ein Problem und er hat kein Problem.
Ja, um es wirklich, ich Zitat war, warum soll ich denn aufhören? Du hast ja das Problem.
Weil du das quasi durch die Entgiftung öffentlich gemacht hast oder offiziell so. Kann man das so sagen?
Ja, aber im Grunde genommen auf sein Hindrängen. Das ist jetzt so und ich, gut.
Also es ist ein Phänomen, oder was heißt Phänomen? Das ist psychologisch möglicherweise auch nachvollziehbar, wenn man da mal ein bisschen reintaucht. Aber es ist immer leichter, mit dem Finger auf andere zu zeigen.
Ja, na klar.
Um von seinen eigenen Unzulänglichkeiten abzulenken. Ja, nicht nur auf Alkohol bezogen, sondern das kannst du eigentlich auf alles beziehen. Aber Alkohol ist natürlich besonders fatal, weil derjenige, der den Finger erhebt, damit verdrängt, was er selber für ein Thema hat damit.
Ja, die Leute wollen es ja auch nicht hören. Es ist ja im Grunde genommen, wo fängt das Problem an? Also wenn ich schon ein Problem damit habe zu sagen, wir sind auf den Geburtstag eingeladen und du musst fahren und ich kann es sogar verstehen, ich war ja nicht anders. Und man dann sagt, ich habe gar keine Lust dahin. Der Grund ist aber der, dass du fahren musst, fängt für mich das Problem schon im Kleinen an.
Klar, ja. Ach ja, tut mir leid, dass es so,
ja,
dass es so gelaufen ist. Und so richtig glücklich bist du damit nicht, ne?
Nee, tatsächlich nicht. Nein. Ich bin auch dann in therapeutische Behandlung gegangen, weil ich mit dieser Trennung überhaupt nicht klarkam. Auch heute noch nicht damit durch bin.
Ja.
Und wirklich dankbar bin, dass ich tatsächlich durch meinen Therapeuten an diese Klinik gekommen bin. Die auch nicht nur eine Klinik für Suchterkrankungen, sondern auch Depressionserkrankungen ist. Und ich da wirklich mehr als gut aufgehoben war.
Ja.
Das war wirklich großartig. Wirklich mit meine schönste Zeit, muss ich sagen. Hätte ich nie gedacht. Und ich habe mich sehr gefreut heute. Ich habe da noch sehr viele Kontakte. Und eine Freundin, also mittlerweile wirklich gute Freundin, hatte mir heute Morgen eine WhatsApp geschickt und hat gesagt, Mensch, ich bin heute Morgen aufgewacht und habe gedacht, geh mal auf die Seite von unserer Klinik. Und das ist ganz niedlich. Wir mussten da Abschiedsreden halten. Gut, für mich ein Obergau, weil ich gedacht habe, das schaffe ich nie, aber es müssen halt alle. Mhm. Und da stehst du da vor den 100 Leuten und ja, einige wenige werden dann halt gefragt, ob man diese Abschiedsreden online stellen darf. Und die Freundin rief heute Morgen an und sie sagt, und da war ich auf der Seite, sagt sie, und da konnte ich deine Rede lesen. Und da habe ich mich wahnsinnig drüber gefreut. Ja, weil das mir da wirklich wahnsinnig geholfen hat. Das, ja. Und da habe ich auch gesagt, ich kann nicht verstehen, warum ich das erst, dass es so lange gebraucht hat, dass ich das mache. War natürlich zum einen das Glück, dass es so eine wirklich, wirklich tolle Klinik war und dass halt bei mir auch viel passiert ist. Mhm. Dass ich dann irgendwann gesagt habe, ja, und jetzt ist hier Feierabend.
Ja, ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. In den Mai 21, da hast du die Entgiftung gemacht und du bist da raus. Mhm. Also die Entgiftung hast du gemacht auf Drängen deines Mannes?
Ja.
Mhm. Und dann warst du ja wahrscheinlich, und das stelle ich mal, auch nicht so richtig mit Herz und Seele dabei, ne? Also mit dem Wunsch, jetzt wirklich nichts mehr trinken zu müssen, oder?
Nee, richtig. Also ich war der Meinung, wie schon gesagt, dadurch, dass ich halt so quartalsmäßig nur getrunken habe, dass das jetzt nicht wirklich der Obergau ist, was mich da betrifft. Und habe dann gedacht, dass ich da rausgehe und zumindest lerne, kontrolliert zu trinken.
Ah ja, genau, das hast du eingangs gesagt, genau. Und wie lange hast du das geschafft?
2 Wochen.
Also im Grunde genommen die Zeit, die du vorher ja auch schon nicht getrunken hast.
Ja, genau. Es ist, ja, nee. Da ist mein, es ist ja auch leider so, ne? Das wollte ich ja nicht wahrhaben. Da wird immer viel gesprochen vom Suchtgedächtnis und wo ich mir gedacht habe, ja, genau. Mhm. Oder Umstände, die einen wieder an irgendwas erinnern lassen. Und man muss sich wirklich abgrenzen. Ja. Das ist leider so. Mhm.
Gut, dass du das auch nochmal betonst, weil dieses Thema hatte ich auch im letzten Gespräch mit dem kontrollierten Trinken, das funktioniert halt nicht. Es funktioniert für die Menschen, die kein Problem mit Alkohol haben und die auch diesen Podcast gar nicht hören bräuchten. So, nee. Oder, ja, so. Für alle anderen funktioniert es halt nicht.
Nee.
Bin ich auch fest von überzeugt. So, und dann bist du in diesem Jahr, ihr habt euch letztes Jahr getrennt. Mhm. Das heißt, du warst dann ein Jahr alleine, hast gelitten,
ja,
sehr, und viel getrunken.
Ja.
Und lass mich mal raten, die Phasen, in denen du nicht getrunken hast, die wurden kürzer.
Ja, genau. Mhm.
Ich komme mir vor wie bei Robert Lemke, du.
Ja. Oh, ich meine, Alter.
Ja.
Du hast aber gerade ein Sparschwein stehen.
Bescheuert, ne? Ich weiß auch gar nicht, warum ich das jetzt so. Okay.
Gut.
So, jetzt kommt die nächste Frage und die, ja, die versuche ich aber nicht selber zu beantworten. Ist toll, ne? Wenn man ein Gespräch führt, ein Interview und die Fragen, die man stellt, selber beantwortet. Das ist doch schön. Kannst du in der Zeit, kannst dir was zu essen machen und ich führe das Gespräch weiter. Okay, also ein gutes Jahr warst du, fast anderthalb Jahre dann ja, oder ein gutes Jahr alleine, hast gelitten, hast viel getrunken. Und was ist dann geschehen, dass du in die Reha gegangen bist? Wie ist das dazu gekommen? Nicht lachen.
Oh, das ist schwer bei mir. Nee, also Fakt ist, also die Trennung an sich war, dadurch habe ich schon viel zu viel getrunken. Dann habe ich, ja, die Wohnungssituation ist ganz schwer. Dadurch, dass wir auf diesem Hof gelebt haben, haben angefangen, also wir sind 17 Jahre zusammen gewesen. Ich bin da praktisch in so eine Junggesellenbude eingezogen mit meinen ersten beiden Kindern noch. Und ja, haben uns da echt so ein kleines Palais ausgebaut. Schon ganz ordentlich. Und gut, es ist natürlich der Hof meines Schwiegervaters. Fakt ist dann halt, dass ich da raus muss. Wo meine Tochter hingeht, war noch, also die Jüngste, die von meinem jetzigen Mann ist, die 13-Jährige, war mir zu der Zeit tatsächlich unklar. Heißt nicht, dass sie materiell ist. Ich kann jedes Kind in dem Alter, glaube ich, verstehen, wenn die sagt, ne, also ich wusste, ich kann ihr nichts bieten. Sie hatte da wirklich ein tolles Zimmer, wie gesagt, riesen Wohnung, großen Garten, großen Pool. Ihr Hund oder unser Hund. Und ich hätte es verstanden tatsächlich, wenn sie da geblieben wäre. Sie hat sich dann ja, tatsächlich durch die Reha, das war eine ganz gute Probezeit, aber entschieden zu sagen, nee, Mama, also komme auf jeden Fall mit dir. So, ich habe nur noch halbtags gearbeitet. In der Branche ist ein Vollzeitjob gar nicht möglich. Insofern habe ich da, ja, wollte kündigen und haben uns dann aber für einen Aufhebungsvertrag entschieden, damit ich ganztags arbeiten gehen kann. Ja, das Arbeitsverhältnis endete dann zum 1.3. Das heißt, getrennt, keine Wohnung, kein Job. Und dann habe ich im März meinen Führerschein verloren. Und dann habe ich gesagt, und jetzt ist Feierabend, weil es war ja überhaupt gar keine Perspektive mehr.
Im März diesen Jahres. Und den Führerschein, warum hast du den verloren? Ich beantworte die Frage jetzt nicht selber.
Kannst du aber gerne. Nein, ja, wegen Alkohol. Ja, ganz dumm gelaufen. Also ich war mit meinen damaligen Kollegen noch mal essen und hatte unumstritten was getrunken und war aber schon zu Hause und war auch schon halb im Bett. Und dann hat die Polizei geklingelt.
Oha.
Ja. Naja, und ich bin halt, zu ehrlich gibt es nicht, aber es ist dann, also Polizei ist für mich so, okay, ich war's. Ja, und dann war halt weg. So, da war, aber wie gesagt, wenn ich jetzt, wann dann? Also, weil ich hatte ja im Moment, ich hatte keinen Arbeitgeber, wo ich mich entschuldigen muss, dass ich für lange Zeit weg bin. Mir ging es so oder so schlecht. Und da habe ich gesagt, nee, also wenn dann jetzt. Und das hat
Ja.
dann auch recht zügig geklappt.
Da hast du dich selber um den Platz bemüht.
Ja, ich weiß noch, dass meine Eltern im Urlaub waren und ich geschrieben habe und gesagt habe, so, jetzt ist Feierabend, ich kümmere mich jetzt um die Klinik und war aber zu dem Zeitpunkt noch nicht darüber im Klaren, dass ich dachte mal, ich muss eine Entgiftung machen, unmittelbar vor der Reha. Und hatte mich so durchtelefoniert durch etliche Kliniken, gut, Plätze waren dann rar und bis ich dann tatsächlich diese eine Klinik dann dran hatte, die mein Therapeut mir auch empfohlen hatte. Und die sagte dann, sagt sie ganz ehrlich, sagt sie, was wollen Sie denn in der Entgiftung? Ja, Sie sind ja klar. Also zu dem Zeitpunkt hatte ich dann auch schon nichts mehr getrunken, wie wir da das Gespräch hatten. Und da sagte sie, nee, nee, ich sagte, Sie können ohne Zweifel auch so in die Reha und gut, dann über die Suchtberatungsstelle. Und nee, da habe ich mich dann selber einweisen lassen.
Welche Klinik war das? Kannst du es sagen?
Ja, das ist der Hansenbark in
Hansenbark Inn?
Niedersachsen.
Ja, okay. Kannst du also empfehlen?
Absolut. Wirklich. Und es ist tatsächlich, ich weiß, ich glaube, da gibt es viele verschiedene Ansichten. In dem Entzug, in dem ich war, da wurde immer gesagt, weil ich da schon für mich wusste, warum ich trinke, mir das aber immer wieder streitig gemacht wurde, indem man gesagt hat, nein, nein, also erst war der Alkohol und dann die Depression. Da wurde ich aber tatsächlich in dieser Klinik eines anderen belehrt, dass die im Grunde genommen, so wie ich es auch für mich empfinde, vielleicht empfindet das auch jeder für sich anders, dass die wirklich gesagt haben, wir müssen erstmal aufräumen. Dann können wir auch eine Basis schaffen, nicht zur Flasche zu greifen. Und auch genau das ist da wirklich passiert. Die haben ja wirklich hinten angefangen und gesagt, so finden Sie erstmal wieder zu sich selbst.
Guter Ansatz, ja. Es gibt ja, also nach meinem Kenntnisstand gibt es ja beides. Es gibt ja die Depression, die durch den Alkohol kommt. Und dann gibt es eben den Alkohol, der durch die Depression kommt und dadurch noch verstärkt wird dann. Ne?
Das wollte ich gerade sagen. Das vertrete ich definitiv. Ne, das macht das Ganze nur noch schlimmer.
Ja, genau. Und was hast du denn mit deiner Tochter gemacht? Achso, die war dann noch bei deinem Mann.
Richtig.
Ja, okay, verstehe. Das heißt, du hattest keinen Job. Du konntest einfach gehen und erstmal untertauchen sozusagen.
Genau. Also ich war auch wirklich von Anfang an, es kam mir dann auch die Fragen, ob ich nach Hause möchte zwischendurch. Das Recht hat man ja.
Ja.
Aber da habe ich gleich gesagt, nein, das möchte ich nicht, definitiv.
Ja. Okay.
So, und ich hatte auch wirklich eine lange Zeit da, es waren ja 16 Wochen. Auch das dank der Klinik, da ich ja noch keine Wohnung hatte, Mitte September hätte ich entlassen werden müssen und hätte dann zurück in unsere gemeinsame Wohnung gemusst. Und mein Therapeut um es ganz krass zu sagen, hat gesagt, das können Sie gerne machen, dann können Sie sich auch gleich die Flasche Korn mit ins Auto nehmen. Ja. Weil er sagt, da ist der Rückfall so die Gefahr so hoch, dass das bringt überhaupt nichts. Und habe dann das Glück gehabt, zum 1.10. eine Wohnung zu bekommen. Und die Klinik hat dann von sich aus tatsächlich gesagt, wir verlängern von uns aus, wir übernehmen das hier und durfte dann bis zum 2. Oktober bleiben.
Toll, wow. Ja.
Super. Das fand ich auch großartig.
Und in Therapie warst du davor schon, ne?
Ja.
Seit wann?
August letzten Jahres.
Ah, okay, also auch noch gar nicht so lange.
Nein.
Und wusste dein Therapeut wusste auch, dass du ein Alkoholthema hast?
Ja.
Okay. Und ist damit auch vernünftig umgegangen, hoffe ich. Ja,
total. Also dem habe ich so viel zu verdanken, dass... Also da möchte ich noch mal ganz kurz was zu sagen. Wenn man einen Therapeuten sucht, das ist heutzutage, ich meine, auch gerade durch die Corona-Zeit und so wahnsinnig schwer geworden. Also ich bin da rangegangen, ich weiß nicht, wie viel ich telefoniert habe und entweder bekommt man die Antwort, nein, wir nehmen keine neuen Patienten mehr oder aber man kommt auf eine ellenlange Warteliste. Das fand ich schon recht deprimierend und habe dann durchs Internet ein Therapeuten gefunden, wo ich auch ohne irgendwelche Hoffnung angerufen habe, der aber wirklich mit Abstand die schlechteste Bewertung im Internet hatte.
Okay.
Und ich gedacht habe, egal, du versuchst das jetzt, einen Termin kriegst du eh nicht. Hab dann da angerufen, das war wie gesagt im August, die haben gesagt, im Oktober wird es gehen und da war ich ja schon, ich war ja außer mir vor Freude und habe gesagt, Mensch, das war toll. Hab dann sie wollte dann ganz kurz meine Geschichte hören, habe das kurz gesagt und sagt, um Gottes Willen. Und sagt sie, ich habe auf den Dienstag angerufen und sagt, sie können sie Freitag da sein. Und dann habe ich gesagt, bitte. Und dann sagt sie, es geht Ihnen ja jetzt schlecht und nicht in 2 Monaten. Und und bin da angekommen und habe, glaube ich, die nettesten Menschen seit Zeiten kennengelernt. Und wirklich, ich möchte damit nur sagen, bloß nie immer auf diese Bewertung hören. Das kann wirklich schief gehen.
Warum waren die denn so schlecht?
In den Bewertungen? Ja, die würden zu viel reden.
Okay. Also die Therapeuten reden zu viel.
Ja. So, okay. Ich habe es überhaupt nicht verstanden. Also gar nicht. Und ich fand es im Gegenteil, es war absolut sympathischer Mensch gewesen, der wie gesagt, auch mit der Klinik, ne? Also sich wirklich einem annimmt und da gesagt hat, ganz ehrlich, Tanja, da sehe ich dich total in der Klinik. Das passt. Dem bin ich auch wirklich zu viel Dank verpflichtet.
Toll. Und dann bist du Dann bist du in die Reha gegangen. Und da haben die gesagt, so, also Alkohol ist das eine Thema, Depression ist das andere Thema. Und darum kümmern wir uns jetzt erstmal. Das ist natürlich, wie du selber gesagt hast, ja auch Riesenglück gehabt, dass du da Leute hast, die das verstanden haben, wo
Ja.
bei dir das Problem liegt, ne?
Ja. Also sind ja diverse Therapeuten da Oberärzte in der Psychologie aber da ist jeder wirklich, also die machen da alle wirklich ihren Job super. Also wirklich toll. Und das ist ja, ich konnte mir auch nichts drunter vorstellen, bin ich ja ganz ehrlich. Ne? Das Thema
Ja.
Reha, ich wusste auch nicht, was mich da erwartet, aber du hast da wirklich dein volles Programm. Und dahingehend, da sich die Klinik auch mit Depressionen beschäftigt, gab es da unendlich viele Indikativgruppen. Ne? Also wirklich das Thema Depression, das Thema, wie gehe ich mit Gefühlen um, das war mir wirklich selbst. Also tatsächlich das Thema Rückfallprävention war nur eine Einheit, also eine Gruppe.
Ja.
Fand ich, war gut, war auch sehr hilfreich, wurde eher zum Ende dann therapiert, aber gerade für mich war das wirklich klasse. Gut, es war ja auch jeder sehr unterschiedlich und gab die unterschiedlichsten Gruppen. Ne? Das kommt ja darauf an, wo du dann reingesteckt wirst. Oder ne,
Ja.
du wirst ja nicht zwangsmäßig irgendwo reingesteckt, sondern das wird ja schon mit dir besprochen.
Ja. Und in der Klinik geht es da nur um Alkohol oder sind da alle Süchte vorhanden?
Alle. Also Alkohol in erster Linie. Aber es waren, da waren auch tatsächlich welche bei die so, also hat man so gefragt, ja, deswegen alles. So, das kam auch, ne, von bis.
Wow.
Ja, also von Tabletten über also Cannabis. Ein einziger war da mit Spielsucht. Den habe ich aber nicht sehr lange kennengelernt. Aber nee, da ist alles vertreten. Aber wie gesagt, ich möchte sagen, 80% Alkohol.
Okay. Das sind ja wahrscheinlich auch meist die, die überhaupt, oder nee, ich weiß es nicht, ob das der Bereich ist, wo die Leute eher bereit sind, in so eine Klinik zu gehen, aber da habe ich überhaupt gar keine Ahnung von. Aber nee, weiß ich nicht. Sind die denn auf Alkohol spezialisiert in der Klinik oder
Ja, würde
warum?
ich sagen.
Okay, ja, verstehe. Wie ist denn so ein gewöhnlicher Tagesablauf da? Würde mich mal interessieren.
Ja, also Frühstück ist um 7. Da, gut, da gibt es eine ganze Gastzeit von 7 bis 7:15. Also das heißt, da ist jetzt nichts irgendwie großartig mit Ausschlafen oder so. Und nee, und dann kriegst du wie so eine Art Wochenplan. Und der ging dann, ich sag mal, ein typischer Dienstag oder so war dann Frühstück. Dann hatte ich von um 8 bis um 9:30 eine Indikativgruppe Depression. Ich sag mal, das ist so ein geballter Tag gewesen. Dann im Anschluss gab es zum Beispiel die Gruppe Kommunikation und Konflikte. So, dann ist Mittagessen. Dann hat man so ein bisschen Pause. So, und nachmittags ist dann in der Regel entweder Sport oder Gruppen eher weniger, diese Indikativgruppen. Ja, malen, ne? Also Ergotherapie. Gut, aber da konnte man auch frei machen, was man wollte.
Ja.
Das war ganz gut so. Und ab 16:30 hast du im Grunde noch zur freien Verfügung.
Ah, okay.
Kannst auch die Klinik verlassen und musst dich dann austragen und wenn du wieder kommst, drehst dich wieder ein. Und
Ja.
mit Chance musstest du pusten oder nicht. Das war halt so ein Losverfahren praktisch, ne? Oder
Ah, okay.
Zufallsprinzip, ne? Danach wurde man Wagen gemarkert, dann musste man ins Schwesternzimmer und da dann pusten.
Okay. Und das kommt ja wahrscheinlich relativ regelmäßig vor, dass denn Leute auch unterwegs was trinken, ne, oder?
Also ich muss tatsächlich sagen, in der Zeit, wo ich da war, finde ich, dass von 100 Leuten, also ich habe fast gedacht, es ist mehr nach so langer Zeit. Aber natürlich gab es die Rückfälle da. Und das ist auch ein Thema für sich, wie gehe ich damit um, wenn ich es zum Beispiel weiß.
Ja.
Das ist ganz schwer. Also ich weiß von einem Vorfall, also da war ich tatsächlich involviert und hatte mit dem Betroffenen auch noch gesprochen und tatsächlich auch versucht, ihn zu decken.
Mhm.
Habe ihn dann mit aufs Zimmer gebracht, in der Hoffnung, dass da keiner kommt. Und gut, ist letztendlich nach hinten losgegangen. Der hat es nicht, also was heißt nach hinten losgegangen, es ist dann irgendwann rausgekommen. Ne? Der musste dann auch die Klinik verlassen, was nicht so ist, wenn du, man sagt immer, also wenn du einen Rückfall hast und du machst es auf, das heißt, du sagst Bescheid, es ist passiert, dann bist du da nicht gleich weg vom Fenster.
Ja.
Da muss schon ein bisschen mehr passieren. Und fand es aber ganz interessant, dass ich in der, ich meine, es war in der Rückfallprävention, war ein Patient, der dann gesagt hat, dass es ja gar nicht mehr nur um denjenigen geht, sondern auch um andere Patienten, die das absolut triggert.
Ja,
und
ja, genau.
Eventuell auch wirklich so Probleme haben oder so krank sind, dass für die das erste Glas den Tod bedeutet. Ne? Also hatten wir da tatsächlich jemanden, also der hätte definitiv nicht wieder trinken dürfen, gesundheitlich. Und der hat es dann gemeldet. Und das verstehe ich total. Und da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Dass,
ja.
Also zum einen hilft es demjenigen nicht, der trinkt.
Mhm.
Und man weiß nicht, was es dann mit anderen macht.
Ja, stimmt. Wow. Und dann warst du 16 Wochen da.
18.
18 sogar.
Mhm. Mhm. Und das also und die Zeit, ich habe das nicht geglaubt. Also ich weiß am Anfang, also da ich mich so wohl gefühlt habe, fand ich das jetzt nicht weiter dramatisch. Aber die haben immer gesagt, oh, keine Angst, das ist die Zeit, die rennt. So, und so nach der Hälfte habe ich gedacht, oh Gottes Willen, das ist ja schon die Hälfte um. So, das geht so irre schnell, das kann, also gerade zum Ende hin, das ist also das Wahnsinn. Das geht wirklich rasend schnell.
Mhm. Wie waren so die ersten Tage für dich in deinem neuen Zuhause? Oder das sind ja auch eine neue Wohnung, also ein neues Umfeld.
Jetzt hier,
mhm.
nachdem ich zurück war?
Ja.
Ja. Ja, immer noch schwer. Ne? Also das wäre gelogen. Gar nicht mal, was das Trinken angeht. Also tatsächlich eher so die Psyche.
Ja.
Aber ja, das ist auch noch so ein Thema für sich. Ich habe da tatsächlich einen Menschen kennengelernt in der Klinik, mit dem ich mittlerweile zusammen bin.
Ein Kurschatten?
Ja, nee, genau den. Gesagt,
nein, ist so. Das Wort habe ich auch so lange nicht gehört, herrlich.
Ja, ist aber, ja, nein, ist ja so nicht. Nein, da wird ja dringendst von abgeraten eigentlich. Deswegen haben wir uns auch bewusst, haben das auch am Anfang ziemlich, ich will nicht sagen, gewehrt, aber haben dann schon gesagt, ja, seine Seite, die ist schon klar, dass wir uns danach nicht mehr sehen.
Ja.
Aber irgendwie, ja, ist es dann doch passiert. Unser Therapeut war nachher involviert. Das war wirklich ganz niedlich. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, bei dieser ganzen Geschichte auf sich selbst zu achten.
Mhm.
Na, also, dass man sich da nicht mitreißen lässt, sollte einer irgendwie rückfällig werden. Und ich sehe das heute tatsächlich ganz, ganz anders. Also ich befürworte solche Beziehungen, wenn beide, sage ich mal in Anführungsstrichen, so vernünftig sind. Denn einen besseren Halt kann man gar nicht haben.
Ja, weil der andere weiß,
ja.
um was es geht. Ne?
Genau das. Also ich hatte schon die eine oder andere Situation, wo ich gedacht habe, also wo ich nicht gewusst hätte, was ich gemacht hätte, wenn er nicht dabei gewesen wäre.
Ja, schön.
Das ist schon wirklich ganz gut. Und insofern, es ist alles neu und es ist auch noch nicht alles so, dass ich, mir steht die Scheidung noch bevor und so. Das sind so Sachen, wo es mir noch vergruselt. Das, denke ich mal, wird jetzt irgendwie demnächst kommen.
Mhm.
Aber ich weiß, dass ich da jemanden an meiner Seite habe, der mich wirklich versteht. Und das ist wirklich ganz, ganz toll zu wissen. Unabhängig davon, dass ich da, sagte ich ja vorhin schon, viele ganz liebe Menschen kennengelernt habe, zu denen ich auch den Kontakt weiter pflege und mich auch freuen würde, wenn es so bleibt.
Das ist echt
eine große Hilfe.
Mhm. So eine Scheidung ist blöd, aber am Ende ist es ein Verwaltungsakt. Ja, es ist, also wenn du denn dabei bist, ist es wirklich keine große Sache.
Ich habe es ja schon mal hinter mir.
Ja, siehst du, genau, guck mal.
Ja, ja, aber Profi. Das waren ganz andere Umstände. Also das war ja. mit dem Mann habe ich auch ein super gutes Verhältnis. Also da sind wir, glaube ich, auch nach der Scheidung noch Kaffee drin gegangen oder so. Das war sehr entspannt. Das ist schön. Diesmal ein bisschen anders gestrickt. Mhm. Aber auch das wird gehen.
Ja, du hast schon ganz andere Sachen überstanden.
Klar.
Von daher wirst du das auch noch machen. Wie ist es denn jetzt heute? Du gehst in den Supermarkt und siehst da ein Regal mit Alkohol. Mhm. Was macht das mit dir?
Gar nichts. Da hatte ich noch nie ein Problem mit.
Okay.
Also in den Phasen, wo ich nicht getrunken habe.
Ja.
Nee, da habe ich überhaupt, also es ist, ich hatte gestern tatsächlich gerade das Gespräch mit meinem Vater, wie wir das an Weihnachten machen. Mhm. Und ich in erster Linie nicht wusste, was er meinte. Aber da ging es natürlich darum, wie es ist mit Alkohol. Und das stört mich wirklich null. Überhaupt nicht.
Also wenn andere in deinem Beisein was trinken, ist es für dich kein Problem?
Nein, überhaupt nicht. Mhm. Und da ist halt der Punkt, dass auch das sagte ich gestern, habe ich vorhin ja auch schon mal erwähnt, dass ich jetzt weiß, warum ich trinke. Ne, das ist gar nicht mehr, es ist gar nicht so dieses, auch, natürlich war das nett, dieses Zusammensitzen und zusammen was trinken, das war nicht schön. Das ist aber nichts, was mich jetzt aus der Bahn werfen würde.
Ja.
Bei mir ist wirklich sind so ganz, ganz einschneidende Erlebnisse oder irgendwas, wo ich mich so maßlos drüber ärgere oder ich eher traurig bin, ne? So diese emotionale Ebene, da kann ich irgendwie nicht um. Das habe ich dann halt mit Alkohol kompensiert.
Ja.
Das stört mich nicht, wenn jemand trinkt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, eine Riesenparty, weil ich selber sehr gerne gefeiert habe. Da würde ich schon mit Bedenken hinfahren, wäre froh, wenn ich auch dann so einen Menschen mit meinem Partner jetzt an der Seite habe. Wüsste aber gut, wenn es mir zu viel wird, dann kann ich wieder gehen.
Ja.
Aber so ein Kleinkreis stört mich das nicht. Mhm.
Und wenn du jetzt heute in Stress gerätst, dich sehr ärgerst, hast du dann Tools, auf die du zurückgreifen kannst, damit du nicht in so ein tiefes Loch fällst?
Also das Wichtigste ist tatsächlich reden. Also für mich ist das ganz wichtig, dann in diesem Fall mit meinem Partner, und ich habe so eine Art Rückfall-Buddy, so haben wir es da genannt. Das ist eine sehr gute, also wirklich sehr gute Freundin aus Bremen, die auch in der Klinik war. Und ich glaube, die würde ich anrufen. Also reden ist in erster Linie wirklich, hilft ganz, ganz viel. Aber ich glaube, es ist auch da wichtig, mit jemandem zu sprechen, der sich damit auskennt.
Ja.
Ja, jemand anders kann das nicht verstehen. Und dann habe ich so eine Art, ja, bei mir ist es ein Rückfallumschlag geworden. In der Klinik wird einem auch gesagt, ganz klasse wäre so eine Rückfallbox. Oder ich habe mir praktisch alles so gesammelt, was ich in der Klinik so angesammelt hat. Und sind es die so auch so klein das auch sein mag, ne? Aber das macht dann irgendwas mit dir, und das würde ich mir dann, glaube ich, angucken. Es gibt diese typischen Skills. Es gibt ja irgendwelche Akupunkturringe und diese scharfen Bonbons und so, aber das habe ich davor eigentlich schon alles durchgehabt. Also das ist jetzt nicht so für mich, was mich wirklich aus dieser Situation, aus dieser Krise rausholen würde. Mhm.
Also du sagst, reden hilft.
Ja, absolut.
Mhm. Und dann jemanden anrufen, der sich mit dem Thema grundsätzlich auskennt.
Ja, am besten wirklich selbst betroffen ist. Das ist einfach so. Also ich sagte ja schon, dass meine Eltern das sich sehr viel damit befasst haben. Aber das ist, man kann das, glaube ich, nicht nachempfinden, wenn man da nicht selber schon mal durchgegangen ist.
Das ist wie ein Depressiver gesagt bekommt, lach doch mal, ne?
Ja.
Draußen scheint doch die Sonne, lach doch mal, ja. Ist doch alles schön.
Naja, also mir ging es ja im Grunde genommen ähnlich, ne? Ich war ja auch unglücklich da in meiner Beziehung, und dann wird immer, also deswegen, ich bin auch gar nicht mit rausgerückt, weil ich immer gedacht habe, die Leute erklären dich ja für bekloppt. Ne? Weil das nach außen hin war das ja wirklich tolle Wohnung, toller Garten, Poolhaus, drei gesunde Kinder, tolles Auto, alles supi. Aber das, was mir eigentlich so fehlte, Ja, das war, ich habe immer gesagt, ich sag, du, sag ich, wir können ja auch gerne wegziehen. In eine 50 Quadratmeter Wohnung bin ich genauso glücklich. Wahrscheinlich glücklicher. Und da, deswegen habe ich das auch nie gesagt, dass es mir nicht wirklich gut geht. Weil das im Grunde genommen keiner verstanden hat. Das war immer, du hast ja alles. Aber das ist nicht immer alles.
Nee, das sage ich ja auch immer wieder, ja, dass ich viele Leute treffe hier in meinem Job, denen es augenscheinlich gut gehen muss, ja, und tatsächlich es Dinge gibt, die einfach das Leben dann doch traurig machen, so. Aber das siehst du
Ja,
nicht, ne?
nee, und man muss auch natürlich, also ich war immer jemand, der, also auch in der Klinik, ich hatte immer eigentlich für jede Lösung. War immer so, ja, und auch, können wir mal reden und ach du, und ich habe irgendwie geht es mir nicht so gut und das war super. So, aber ich weiß auch, dass ich wirklich nach 13 Wochen von meinem Therapeuten stand und Entschuldigung, die Ausdrucksweise, da habe ich mich auch bei ihm entschuldigt und habe gesagt, wissen Sie was? Ich sage, die ganzen letzten 13 Wochen waren für den Arsch. Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, was? Und dann sage ich, das war ich gar nicht. So, weil ich gemerkt habe, ich habe natürlich auch oft Sachen gesagt, wo ich gedacht habe, na gut, als wenn du das jetzt sagst, der denkt ja, du bist doof. Ja, da hast du gar nicht das Recht zu. Oder ich war auch jemand, der immer gesagt hat, ach komm, ne, jammer nicht rum, das gibt Menschen, geht es ja viel, viel schlechter. So, nur es ist immer, wie schlimm ist es für einen selber tatsächlich?
Ja, es geht ja auch in der Therapie oder überhaupt grundsätzlich nicht darum, dass es möglicherweise anderen schlechter geht, sondern wie empfindest du das? Ja,
Ja,
ist doch
eben.
ganz egal, was andere denken, sagen, fühlen, sondern es geht nur um dich. Ja, und diese 13 Wochen meinst du jetzt, bevor du in die,
Nein, in der
wann war das?
nach 13 Wochen Therapie in der
Ach
Klinik.
so, in der Klinik schon. Aha, okay.
So, und da hat er gesagt, nee, sagt er, das war hier gar nicht ein Arsch, sondern es hat ja was mit ihm gemacht. So, und da habe ich tatsächlich angefangen, wirklich an mir zu arbeiten. Und es ist auch ganz interessant, ich habe gerade gehört, ich wusste das gar nicht, dass das tatsächlich eine Erfindung der Klinik ist. Man bekommt am Anfang der Therapie einen 577 Fragen-Katalog. Und den füllt man aus und das macht man so zum Ende hin nochmal. Und das wird dann ausgewertet. Und es ist schon interessant, inwieweit man seine Ansichten verändert, weil ich diesen zweiten Fragebogen ausgefüllt habe und dann gefragt habe, oder gedachte und auch gesagt habe, das war ein ganz anderer Fragebogen. War es aber nicht. Es war tatsächlich derselbe Bogen, aber also da merkt man schon, dass es schon was mit einem macht, wenn man da ist.
Kriegst du den mit, diesen Bogen? Nee, ne?
Nee. Also es wird dann ausgewertet und gut, es hat sich was verändert, aber doch, ja, es ist letztendlich gleich geblieben, aber diese Kurven haben sich irgendwie, das Verhältnis hat sich verändert, ne? Ja, aber das ist ganz interessant.
Arbeitest du denn jetzt noch weiter an deinen Themen?
Abstinenz oder
Depression, Abstinenz?
ja, also ich bin weiter in therapeutischer Behandlung, definitiv. Und am Mittwoch startet meine ambulante Reha.
Ja, wie oft gehst du da denn hin?
Das sind 40 Einheiten, die man dann bekommt. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie das Verhältnis ist. Es sind auf jeden Fall 20 Gruppengespräche und so meine ich, ist es. Und 20 Einzel. Ob das Verhältnis wirklich so stimmt, weiß ich nicht. Oder ob es doch mehr Gruppe ist, keine Ahnung. Aber das sind nochmal so 40 Einheiten. Nee, nee, da bleibe ich am Ball.
Und freust du dich darauf oder ist das eher für dich eine Belastung?
Nee, eine Belastung ist es nicht. Ich habe so ein bisschen Angst, weil ich gestern deswegen gerade, man muss davor noch einmal zu einem Arzt, zu einem Psychologen, der von dieser Suchtberatungsstelle gestellt wird. Und ich nachher gefragt hatte, ob die dann wüssten, dass ich gerade auf Reha war. Ich vermute mal, dass es praktisch in dieselbe Richtung geht, weil sie mir dann sagt, ja, da wird dann auch Rückfallprävention gemacht und so. Ich gedacht habe, gut, das habe ich jetzt alles ja so gehabt. Aber es gilt als Nachsorge. Ich hatte im ersten Moment so ein bisschen Angst, dass das jemand ist, für jemanden was ist, der jetzt sagt, ich möchte nicht stationär irgendwo aufgenommen werden und weg sein. Ich schaue mir das an, aber ansonsten, worauf ich mich freue, ist tatsächlich durch die Gruppen wieder neue Menschen kennenzulernen. Also das finde ich schön und auch interessant, da andere Geschichten zu hören.
Ist doch gut. Ja, freue dich drauf. Sei gespannt, was passiert.
Ja.
Schaden kann es nicht.
Nee, ganz bestimmt nicht. Also ich finde, also für mich ist es tatsächlich so, auch in diesen trockenen Phasen, die ich hatte vor der Reha, ich habe ja auch, ich weiß nicht, ein Buch nach dem anderen gelesen, was dieses Thema betrifft. Und solange ich mich damit beschäftige, motiviert mich das auch total.
Ja.
Also wenn man da am Ball bleibt und sich weiterhin, wie du gerade sagst, damit beschäftigt, dann kann das funktionieren.
Also ich bin guter Dinge, dass du dabei bleibst.
Ich hoffe.
Ja, guck mal, ich meine, dein Leben, so unglücklich, wie du damit warst, das alte Leben gibt es nicht mehr.
Nee.
Ja, das ist ein neues Leben.
Ja.
Behältst aber deine Kinder.
Ja.
So, das ist ja schon mal sehr viel wert. Du hast ein neues Zuhause, hast einen neuen Freund, mein Gott.
Ja, also ich bin da auch ganz positiv gestimmt.
Ja, klasse. Ja, was wollte ich denn jetzt fragen?
Das weiß
Robert
ich
Lemke,
nicht. Ja, ich
Robert
wollte gerade sagen.
Hat einen Hänger. Nee, wobei Robert Lemke ja nur der Moderator war. Die Fragen haben mir die anderen gestellt.
Das stimmt.
Ja. Ich glaube, wir sind jetzt auch schon ein ganzes Stück weit gekommen. Bedauerst du manchmal, dass es so lange gedauert hat, bis du diese Erkenntnis erlangt hast, dass du in eine Klinik gehörst?
Ja. Ja. Also, und ich bin auch der festen Überzeugung, wäre das mit dem Führerschein jetzt nicht noch oben drauf gekommen, dann weiß ich nicht, ob ich gegangen wäre.
Ja.
Na, also deswegen, das kann man sehen, ich hatte mich ja mit vielen drüber unterhalten, ne, die dann gesagt haben, um Gottes Willen, warum hast du denn die Tür aufgemacht? Oder warum hast du überhaupt zugegeben, dass du getrunken hast und dann, dass du gefahren bist? Also ich hätte da 180 Möglichkeiten gehabt zu sagen, vielleicht war das nicht. Fakt ist aber, dass es im Grunde genommen genauso, wie es passiert ist, gut war.
Ja.
Weil ich wirklich glaube, dass ich sonst nicht in die Klinik gegangen wäre.
Ja.
Und das wäre echt schade. Also das hat mir wahnsinnig viel gebracht.
Super. Du, und am Ende ist besoffen Autofahren auch kein Kavaliersdelikt. Das muss man ja auch dazu sagen. Nein. Ja.
Absolut.
Es ist nichts passiert. Und dann sagen, naja, dann mache ich nicht die Tür auf, dann ist auch nichts passiert. Nee, das ist halt eine Straftat.
Ja.
Und ich finde es auch gut, dass du sagst, okay, ich habe Scheiße gebaut, dann stehe ich auch dazu.
Ja.
Ja, und dass dann die Konsequenz für dich war, ich gehe in eine Klinik, setzen wir uns natürlich die Krone auf. Ja, natürlich.
Ja. Sollte alles so kommen.
Ja, wann kriegst du den Führerschein wieder oder wann hast du die Möglichkeit, den wieder zu bekommen?
Das weiß ich noch nicht so. Es ist ja gar nicht mal vom Gericht her, also die straftechnisch gesehen, könnte ich ihn im Januar wieder haben.
Mhm.
Aber es ist ja das leidige Thema NPU heutzutage und ist ja, ich weiß, also wenn es danach geht, was ich so gelesen habe oder so, kann ich da ja noch Ewigkeiten warten. Weil dieser Abstinenznachweis, das ist ja wahnsinnig schwierig und lang geworden. Ich meine, das ist jetzt noch länger geworden. Ich habe noch keine Ahnung. Da muss ich jetzt mich langsam drum kümmern.
Ja. Aber es scheint ja in deinem Leben auch wichtigere Dinge zu geben, als mit dem Auto rumzufahren.
Ja, sicher. Naja, das auf jeden Fall. Allerdings muss ich dazu sagen, ich bin nach wie vor ja auf Jobsuche und also auf dem Land, wo der Bus so fährt, wie er meint, fahren zu wollen. Und das ist schon schwierig dann. Ne?
Ja,
okay. Da muss ich schon gucken, dass ich da doch mobil bin. Das ist schon besser dann.
Na, dann geh das Thema doch mal an.
Ja, muss ich auch. Geht auch los. Ich musste jetzt erstmal mein Zuhause einrichten hier.
Sehr gut, ja, das stimmt. Das ist wichtig, dass du dich zu Hause wohlfühlen kannst.
Ja.
Wohnt denn dein Freund irgendwo im erreichbaren Umkreis oder ganz weit weg?
Nee, es ist erreichbar, es ist machbar, alles gut. Also also tatsächlich kommt er auch aus der Nähe der Klinik. Für den war es gar nicht so weit.
Ja.
Dahin und nee, alles machbar, das ist okay.
Okay.
Und der hat seinen Führerschein.
Ja, sehr gut.
Das passt.
Klasse. Liebe Tanja, wen möchtest du denn grüßen?
Oh, wen möchte ich grüßen? Ich möchte ganz lieb meine Kinder grüßen, meine Eltern, mein Freund und meine liebgewordenen Menschen, die ich in der Klinik da kennengelernt habe und auch heute noch Kontakt zu habe. Und tatsächlich die Klinik.
Ja, sehr gut.
Das Kollegium da, die waren wirklich, wirklich großartig. Eigentlich alle, die mich gern haben und immer zu mir gestanden haben. Meine Freundin. Ich habe tatsächlich sehr viel Unterstützung widerfahren dürfen.
Toll. Und deinen Therapeuten bestimmt auch, oder?
Ja, auch den.
Ja, genau. Sehr gerne. Der soll ja den Podcast auch hören.
Ja, ich sag ihm Bescheid.
Genau. Sehr schön. Und jetzt zum Abschluss mache ich es ja immer so, dass ich mir noch einen letzten Tipp abhole. Du hast schon viele, viele wirklich wertvolle Dinge gesagt, die ich mir auch teilweise notiert habe. Aber wenn du jetzt einen Tipp nochmal geben könntest für Menschen, die noch nicht so weit sind, wie du es jetzt bist.
Ja, also ich kann ja nur von mir selber ausgehen. Tatsächlich sich die größte Empfehlung, wenn ich so weit bin, ist tatsächlich für mich die Reha.
Ja.
Und sich da wirklich sich die Angst nehmen davor. Das ist wirklich, also ich habe tatsächlich etlichen Leuten, ich war selber überrascht, dass ich geschrieben habe, das war in der vergangenen Zeit wirklich die schönste Zeit meines Lebens. Also es war so toll und es ist so hilfreich, gerade dieses Miteinander da mit den anderen. Und auch wirklich einfach mal, ich gehe auch heute da anders mit rum um. Ich schäme mich da überhaupt nicht mehr für. Also es ist wirklich so, wenn ich jemanden, also ich weiß noch davor, wenn man dann auf eine Feier geht und sagt, ich trinke nicht, weil, entweder ist man gefahren oder man hat Medikamente genommen oder weiß ich nicht. Also da mache ich gar keinen Hehl mehr von.
Ja.
Wurde mir da genommen. Und auch diese Scham, in eine Klinik zu gehen, totaler Blödsinn. Also es ist wirklich, das ist wirklich viel wert und auch sinnvoll.
Ja. Hattest du, bevor du dahin bist, Angst davor?
Nein, ich habe mich tatsächlich darauf gefreut. Schön. Aber ich glaube, weil ich mich dann auch so viel damit beschäftigt habe und wusste, jetzt es kann nur noch besser werden. Ich habe mich wirklich drauf gefreut.
Schön. Ich freue mich, von dir in Zukunft wieder zu hören, liebe Tanja. Ich danke dir fürs Gespräch.
Ich danke auch.
Und ich finde es schön, dass wir auch lachen konnten diesem ernsten Thema. Ja. Werde deinen Weg weiter verfolgen. Und vielleicht sprechen wir ja irgendwann später nochmal.
Sehr gerne. Und du darfst gleich das Sparschwein zerkloppen.
Genau, mache ich. Alles Gute. Tschüss, Tanja.
Alles klar, ich danke dir. Tschüss.
Vielen, vielen Dank, liebe Tanja, für dieses tolle und inspirierende Gespräch. Und ich bin mir sicher, mit deiner Geschichte hast du auch der einen oder dem anderen ein bisschen die Augen öffnen können. In der kommenden Woche läuft nicht nur die Black Friday-Woche, sondern am Freitag läuft das Interview mit Conny. Conny war am Tag unserer Aufnahme genau 600 Tage nüchtern und aufgehört hat sie durch das Buch von Gabi Kuzek, Alkohol AD. Und hier nochmal ein besonderer Gruß an Gabi, die inzwischen Bestsellerautorin ist. Ihr neues Buch, Die Suchtlüge, ist bei Amazon auf Platz 1. Platz 1 bei Drogen, Alkohol und noch irgendwelchen anderen Geschichten und ist spätestens morgen auch in den Top 100 aller Bücher, die im deutschsprachigen Raum verkauft werden. Wie geil ist das denn, bitteschön? Und wenn du wissen willst, wer Gabi ist, mit der habe ich vor einigen Wochen schon mal gesprochen und im letzten Jahr auch schon mal, hör da mal rein, es lohnt sich. Und es lohnt sich auch bei mir bei hidw.de mal auf die Seite zu gucken, denn da gibt es die Black Friday Woche. Ich biete an, du kaufst dir eine Hypnose und kriegst eine zweite für eine andere Person geschenkt dazu. Wie geil ist das denn bitte? Alles weitere dazu findest du in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Und wenn du selber mit mir noch nicht gesprochen hast, was das Thema Nüchternheit angeht, dann melde dich bei mir, damit wir ein Interview führen können. Schick mir deine Geschichte, denn es ist schon wieder soweit. Ich habe jetzt die nächste und die übernächste Woche noch gesichert und dann bin ich wieder blank. Also, wenn du noch nicht mit mir gesprochen hast, ruf mich gerne an oder schreib mir eine Mail. Kannst mir auch über Instagram schreiben, wie auch immer, oder über Rauschlos glücklich. Die Nachricht kommt ganz bestimmt an. Das war's jetzt für diese Woche. Freu dich auf das Gespräch in der kommenden Woche, das du hören kannst. Und bis dahin, denk immer dran, tanzen kann man auch auf Brause.